Markus ist, ja, der hat seine Bodyguards mitgebracht. Markus ist 29 Jahre alt und arbeitet bei einem großen Telekommunikationsunternehmen und wird uns ein bisschen was über die Hoffnung erzählen.
Also erstmal für unsere internationalen Gäste, dobre rano. Dobre idro. Idro, keine Tschechnier, ne. Oder Sie haben mich nicht verstanden. Buenos dias. Bonjour les Français. Grüßt euch, Bayern und Österreicher. Na gut, also. Wisst ihr eigentlich, was der Unterschied ist zwischen Woodstock, Rock am Ring, dem Weltwirtschaftsforum in Davos und so weiter und dem Forum Altötting? Weiß das jemand? Das ist ein ganz großen Unterschied. Also wenn ihr es nicht wisst, dann muss ich es euch vielleicht kurz beibringen. Bitte steht mal dazu auf. Wir machen jetzt kleine Spielchen und zwar als erstes bitte ich euch, wir begrüßen uns, wie man sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos begrüßt. Wie geht das? Ich zeige das kurz. Da schaut man vor allem streng. Bitte streng schaut. Ihr hört mal auf zu lachen jetzt. Streng, seriös, bisschen reserviert. Und dann schaut man sich so den rechts an und den links so aus den Augenwinkeln. Und dann begrüßt man sich, weil es halt sein muss, etwa so. Man streckt den Arm weit weg und sagt, Max Mustermann, Deutsche Eisenbahn, guten Morgen. So, ich darf euch kurz bitten, den rechts und den links seriös zu begrüßen. Prima, prima, die Stimmung ist im Keller, wunderbar, wunderbar. So gut, und jetzt begrüßen wir uns, wie man sich auf dem jungen Forum Altötting begrüßt. Und zwar wie Freunde, die sich ein Jahr lang nicht gesehen haben. Man fällt sich in die Arme und du bist da, nein, das kann nicht sein, du hier dieses Jahr, Wahnsinn. Sehr gut, sehr gut. Gut. Habt ihr den Unterschied jetzt verstanden, ja? Also mein Thema heute ist, Deutschland sucht den Superstar. Was suchst du? Wenn ihr Fernsehen schaut, da seht ihr, Deutschland ist eigentlich voller Suchender. Also Deutschland sucht den Superstar, Heidi Klum sucht das nächste Topmodel. Man fragt sich eigentlich, warum, weil es gibt ja gar kein Glücksrad mehr, wo die arbeiten könnten. Till Schweiger sucht das nächste Hollywood-Sternchen. RTL sucht Bewerber für Big Brother 10 mittlerweile. Bauer sucht Frau, Graf sucht Gräfin. Julia Siegel sucht die große Liebe. Was suchst du? Ja. Was suchen wir? Warum sind wir hier? Also mal ehrlich, warum bitte seid ihr hier in Altötting? Was haben wir hier verloren? Diese Frage habe ich mir selbst gestellt, als ich mit 16 Jahren das erste Mal auf dem Forum war in Altötting. Was habe ich eigentlich hier zu suchen? Und ich hatte damals so Fragen wie, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was soll ich aus meinem Leben machen? Was erfüllt mich wirklich? Was ist ein Glück, das bleibt? Und das erste Forum in Altötting hieß oder hatte den Titel Durst nach Leben. Durst nach Leben. Und das hat mich angesprochen, weil ich hatte damals Durst nach Leben. Und vielleicht geht es euch auch so, vielleicht habt ihr auch Durst nach Leben. Man fragt sich vielleicht, alles, was ich bisher erlebt habe, soll es das schon gewesen sein? War das wirklich schon alles? Oder gibt es vielleicht doch noch irgendwas, was mir verborgen geblieben ist? Vielleicht gibt's irgendwo einen vergrabenen Schatz, dessen geheime Schatzkarte verloren gegangen ist. Und in der Tat, hier in Altötting ist ein Schatz vergraben. Und wir alle haben den Schlüssel dazu. Was braucht man, um diese Schatzsuche erfolgreich zu bestehen? Man braucht eigentlich nur zwei Sachen: ein Herz und ein bisschen Verstand. Man braucht diesen Durst nach Leben, irgendwie die Lust auf mehr. Im Grunde ist es die Frage, bist du bereit, die in Klammern kleinen Grenzen deiner Welt zu sprengen? Hast du den Mut, dich auf etwas Neues einzulassen? Vielleicht etwas tiefer zu gehen als der Mainstream, als was man so im Fernsehen sieht. Wenn dir vieles neu erscheint, dann gib nicht gleich auf. Ich habe gehört, dass Karl Rahner, ein großer Theologe des letzten Jahrhunderts, dass der seinen Studenten gesagt hat, am Anfang der Vorlesung, wisst ihr was, Leute, manches wird euch komisch vorkommen. Manches werdet ihr nicht verstehen. Aber bitte sagt nicht gleich, dass es deshalb blöd ist. Nur weil es mir gerade nichts sagt. Ich gebe euch so den Tipp, lebt diese Tage, die jetzt vor uns liegen, bewusst. Mit einem offenen Herz, mit offenen Ohren, mit offenen Augen. Man kann dieses Forum auch durchaus als Zuschauer oder als Tourist miterleben. Aber besser ist es, man erhebt sich so aus seinem innerlichen, bequemen Wohnzimmersessel und macht mit. Schau einfach mal weg von deinem Bauchnabel. Wie geht's mir? Was brauche ich jetzt? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Was hätte ich jetzt gern? Und schau auf die anderen. Es gibt so viele. Was braucht der andere? Wie geht's ihr? Wie geht's dem? Was kann ich tun, dass die anderen sich wohlfühlen? Und so können wir alle einen Unterschied machen. Jetzt sagen manche, oh ja gut, ich komme nach Altötting und ich habe selbst so ein schweres Herz. Ich habe selbst so viele Sorgen, die ich mitbringe. Aus der Familie, aus meinem Leben. Irgendeine Frage, was wird im September sein? Ja, was wird im September sein? Was im September sein wird, das können wir jetzt einfach mal dem lieben Gott überlassen. Da kümmert er sich drum. Und wir sind jetzt einfach mal auf dem Forum Altötting, 100%. Und die gute Nachricht? Du bist im größten deutschen Wallfahrtsort. Seit Jahrhunderten kommen jedes Jahr, ich glaube aktuell, 1 Million Menschen nach Altötting. 1 Million Menschen. Hier kommen sie nach Altötting, um ihre Sorgen zu parken, abzugeben. Und ich denke, wenn das nicht helfen würde, dann würden doch nicht jedes Jahr wieder so viele kommen. Hier muss doch irgendein Zauber sein, irgendeine Gnade an diesem Ort. Ich persönlich, ich komme jedes Jahr einmal, manchmal schaffe ich es zweimal nach Altötting und dann gehe ich in die Gnadenkapelle, diese kleine Kapelle am Platz und ich knie mich hin und ich bete und alle Anliegen, die mir kommen, gebe ich ab. Alles, was kommt und was mir andere Leute gesagt haben, Mutter Gottes, das und das ist alles gut. Zum Beispiel, mein Studium war relativ hart für mich. Das lag daran, dass ich sehr faul bin und dass ich einfach zu viele Hobbys habe. Und vor den Prüfungen habe ich mich dann immer hingekniet vor dem Mutter Gottes Altar und an meiner Altötting-Gnade gezapft, ne, wie am Wasserhahn. Kurz vor der Prüfung, war um 9 die Prüfung, war ich um 8 in der Kapelle auf Knien und habe gesagt, Mutter Gottes, bitte, du weißt, ich habe wieder nichts gelernt. Aber lass es dieses eine Mal noch gut gehen. Nur, ich werde mein Leben ändern. Und tatsächlich, meine Freunde haben dann immer gesagt, hey, der Markus, der studiert nach der 2-2-2-Regel. 2 Stunden vor der Prüfung hat er keine Ahnung. 2 Stunden nach der Prüfung hat er keine Ahnung. Warum bekommt er immer die 2? Und am Ende, als ich mein Diplom hatte, Abschluss, dann bin ich wirklich sofort wieder an meinen Marienaltar. in Münster. Ich habe mich hingekniet, ich habe das Diplom hochgehalten und habe nur gesagt, danke, 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 danke. Andere Anliegen. Also ich bin ein kleiner Chaot, das ist nicht immer leicht mit mir. Ich habe immer irgendwie wenig Zeit und ich habe gesagt, lieber Gott, du weißt irgendwie, ich beichte auch immer die gleichen Sachen, seit ich 12 bin. Ich habe jetzt nicht so die riesen Fortschritte. Aber ich hätte gern das schönste Mädchen des Universums als Freundin. Also sie soll natürlich bildhübsch sein, aber nicht eingebildet. Sie soll clever sein, aber nicht verkopft. Sie soll witzig sein, aber nicht banal. Sie soll selbstbewusst sein, aber bescheiden. Sie soll erfolgreich sein, aber trotzdem Familie mögen. Also sie soll einfach alles können und alles haben. Und tatsächlich, 2004, direkt vor der Gnadenkapelle, habe ich sie kennengelernt. Es tut mir ein bisschen leid für die anderen Männer. Es kann nur einen geben, Highlander. Gut, also, was ich sagen will, Maria hilft und wird weiterhelfen. Schaut in die Gnadenkapelle, lest die Votivtafeln, gebt eure Sorgen da ab. Erster Tipp, gebt das Zeug ab. Ihr könnt das nicht brauchen. Zweiter Tipp, ändert euren Blickwinkel. Wir denken ja oft, ach, wenn dieses eine Problem nur gelöst wäre, dann wäre alles gut. Aber das stimmt ja gar nicht. Weil wenn das eine Problem gelöst ist, dann kommt das nächste Problem. Das liegt daran, dass das Leben voll von Problemen ist. Aber unser Glück hängt nicht von unseren Problemen ab. Wir können glücklich sein, auch wenn es einfach ein paar Probleme gibt. Eine Mutter kommt ins Zimmer ihrer Tochter und findet dieses Zimmer leer, mit einem Brief auf dem Bett. Sie ahnt das Schlimmste, macht ihn sofort auf und liest folgenden Text. Liebe Mami, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause weggegangen bin. Ich habe in ihm meine wahre Liebe gefunden. Du solltest ihn sehen. Er ist so süß. Mit seinen vielen starken Tattoos und Piercings. Und vor allem seinem Megateil von Motorrad. Aber das ist nicht alles, Mami. Ich bin endlich schwanger. Und Abdul sagt, wir werden ein schönes Leben haben. In seinem Wohnwagen im Wald. Er will noch ganz viele Kinder mit mir. Und das ist auch mein Traum. Und, Mami, wir sind draufgekommen, dass Marihuana eigentlich voll gut tut. Und wir werden ganz viel Gras auch für unsere Freunde anbauen. Wenn denen mal Koks und Kokain ausgeht. Mami, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ja schon 13 und kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Deine geliebte Tochter. PS. Alles Blödsinn, Mami. Ich bin bei den Nachbarn. Wollte nur sagen, es gibt schlimmere Dinge als das Zeugnis, das auf deinem Nachttischkästchen liegt. Also, was nehmen wir mit? Das Glück hängt nicht von unseren Problemen ab. Vieles relativiert sich. Wusstet ihr eigentlich, dass die Hummel, mit einer Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimetern und einem Gewicht von 1,2 Gramm nach den Gesetzen der Aerodynamik gar nicht fliegen kann? Aber das weiß die Hummel nicht und fliegt einfach. Man kann also glücklich sein, selbst wenn ein paar Fragen nicht geklärt sind und ein paar Probleme ungelöst. Deutschland sucht den Superstar. Was suchst du? Viele suchen das Glück dort, wo es schwer zu finden ist. Wer kennt den Weg zum Glück? Die Frauenzeitschrift beim Friseur? Die Schauspieler in der Vorabendserie? Meine beste Freundin? Das Horoskop? Die Wahrsagerin, die mein Glück auspendelt oder mir die Karten legt? Mein Hausarzt, der Gott in Weiß? Wisst ihr, wer ein echter Experte in Fragen des sinnvollen Lebens und Sterbens ist? Es ist die Kirche. Denn seit 2 Jahrtausenden ist Glücks- und Lebensberatung ihre Kernkompetenz. Warum nicht mal da zumindest anklopfen? Der letzte Papst, Johannes Paul II., hat mal gesagt, man kann nicht auf Probe leben. Man kann nicht auf Probe lieben. Man kann nicht auf Probe sterben. Das sind Dinge, die muss man ganz machen oder gar nicht. Was meint er damit? Vielleicht leben wir in einer Zeit, in der man glaubt, ich bin desto freier, je mehr Optionen mir offen stehen. Ich will auf nichts verzichten müssen. Man probiert mal das und mal das. Man findet auch irgendwie alles gut, aber am Ende steht man für gar nichts. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Für Menschen, die Gott nicht kennen, die suchen oft ihr Glück in der Liebe. Und da wollte ich euch anhand von 3 Irrtümern mal diesen Gedanken klar machen mit dem auf Probe lieben, sich alle Optionen offen halten. Da gibt es nämlich 3 große Irrtümer. Aber zuvor habe ich noch einen anderen Irrtum. Pass auf. Eine Blondine geht im Wald spazieren. Plötzlich kommen 3 Räuber aus dem Dickicht und überfallen sie und wollen ihr Geld. Blondine schreit ganz laut: Hilfe! Da, aus dem Dunkel, kommt ein Mann im schwarzen Anzug, zieht seinen Degen, schlägt die 3 Verbrecher in die Flucht und rettet die Blondine. Die Blondine sagt: Oh, mein Held, danke! Danke, aber wer bist du? Der Mann in Schwarz zieht sein Degen und ritzt ein Z in die Baumrinde, meint die Blondine. Oh, danke, Superman. Gut, es gibt so ein paar Irrtümer. Der erste Irrtum bei der Frage der Liebe ist Lieben ohne Herz, denke ich. Das ist James Bond. In jeder Folge trifft er 10 hübsche Frauen. Die Hälfte von ihnen wird ihm im Laufe des Films mit einer Pistole bedrohen, verraten, fesseln, an eine tickende Atombombe fesseln, an Haie verfüttern, mit einer Walze überfahren und so weiter. Aber eine Frau, die ihn liebt und die er liebt, die findet er nie. Er gibt einfach nicht sein Herz. Er ist ein Einzelgänger, er hält sich alles offen. Aber unterm Weihnachtsbaum sitzt James Bond jedes Jahr ganz alleine. Da ordnet er seine Briefmarkensammlung oder spielt mit seiner Karrierebahn. Und manchmal ruft Chuck Norris an Weihnachten. Und dann sagt Chuck Norris: Hey James, Alkohol ist keine Lösung. Dann sagt James Bond immer: Hey Chuck, Milch aber auch nicht. Das erste Fazit ist, man kann einfach nicht glücklich sein, ohne sein Herz einzusetzen. Man kann nicht glücklich sein, ohne sein Herz einzusetzen. Der zweite Irrtum, man liebt nicht exklusiv. Man tut etwas nicht exklusiv. Man kann sein Herz nur einer Sache, nur einer Person schenken. Beispiel ist hier der Don Giovanni in der Oper oder der Don Juan. Ihr wisst vielleicht aus der Oper, der Don Giovanni sagt dann irgendwann, also er leidet eigentlich extrem, weil er sagt, hey, ich habe irgendwie 1000 Frauenherzen gebrochen, 1000 Spanierinnen habe ich das Herz gebrochen. Aber das ist so verschwindend wenig zu den Milliarden von Frauen, die es auf der Welt gibt, die ich noch nicht betört habe. Und da merkt man, und das ist das zweite, merke, es macht einfach nicht glücklich, sich alle Optionen immer offen zu halten. Das macht am Ende traurig oder auch ein bisschen gaga. Und der dritte Irrtum? Man muss sich entscheiden. Man kommt ohne eine Entscheidung nicht weiter. Und man muss auch zu dieser Entscheidung stehen. Beispiel? David Beckham. Der David Beckham ist ein super Fußballer, aber er tut sich ein bisschen schwer mit der ehelichen Treue. In Spanien hat er alles vernascht, eigentlich, was ihm zwischen Fußballfeld und Umkleidekabine über den Weg lief. Ich habe das nachgelesen hier in einer Fachzeitschrift. Als erstes seine VIP-Betreuerin Rebecca. Dann das Escort-Beauty Sarah. Anschließend das Topmodel Esther. Und schließlich seine Kosmetikerin Danielle. Aber habe ich auch gelesen, ich muss den David Beckham auch irgendwo in Schutz nehmen. Also ich habe nämlich gelesen, er kann gar nichts dafür. Der David Beckham hat nämlich einen Sprachfehler. Er kann einfach nicht Nein sagen, wenn ihn schöne Frauen in die eheliche Abseitsfalle locken. Fazit aus diesen drei Punkten: Die Liebe ist sicher ein Weg zum Glück. Sie ist ganz wichtig für das Glück. Aber sie macht nur dann glücklich, wenn man diese drei Dinge vielleicht beachtet. Sie muss von ganzem Herzen kommen. Sie verlangt unser ganzes Herz. Sie muss von einem ungeteilten Herzen kommen. Sie muss exklusiv sein. Das Glück verlangt für uns eine Entscheidung für eine Person, für einen Weg. Und wenn sie ernst gemeint ist, muss sie auch treu gelebt werden. Ein Leben auf Probe, eine Liebe auf Probe macht nicht glücklich. Im Paradies, da sprach Gott zu Adam, dem ersten Menschen. Adam, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Ich will dir eine Hilfe schaffen, die dir entspricht. Sie wird dich ergänzen, wo du nicht weiter weißt. Und sie wird dich gerade dort lieben, wo du schwach bist. Sie wird dich stützen, wenn es dir an Kraft fehlt. Kurz, sie wird die perfekte Ergänzung für dich. Und zusammen werdet ihr ein optimales, ein unschlagbares Team sein. Und dein Glück, Adam, wird grenzenlos sein. Da sagt der Adam, wow, das klingt ja super. Und was wird mich das kosten? Und dann meint Gott, gut, es kostet ja deinen rechten Arm, dein linkes Bein, dein Augenlicht, dein Gehörsinn und deine Nase. So, Adam, was kriege ich für eine Rippe? Ja, ich wusste. Meine Frau hat schon gesagt, den darfst du nicht erzählen. Damals 50% der Zuhörer, die weibliche Seite der Menschheit, die wird dann sofort aufhören und dich blockieren. Deshalb muss ich den jetzt nochmal anders erzählen. Eines Tages im Garten Eden spricht Eva zu Gott. Gott, ich habe ein Problem. Eva, was ist dein Problem? Gott, ich weiß, du hast mich genial geschaffen und wunderschön. Und du hast mir diesen paradiesischen Garten geschenkt mit den herrlichen Blümchen und den tropischen Früchten und den frischen Düften und den zwitschernden Vöglein und den fröhlichen Schmetterlingen. Es ist ein Traum. Aber Gott, ich bin einfach nicht glücklich. Warum bist du nicht glücklich, Eva? Gott, ich bin einsam. Na gut, Eva, ich habe eine Idee. Ich werde für dich einen Mann erschaffen und ihn dir an die Seite stellen. Gott, was soll das sein? Ein Mann? Gott, Eva, weißt du, dieser Mann, gut, ich kann ihn schnell aus Staub zusammenkleben. Also er wird natürlich eine missratene Kreatur mit vielen Fehlern und schlechten Charakterzügen. Er ist sehr grob gestrickt, nach einem ganz simplen Muster gebaut. Weißt du, er wird es lieben, hilflosen Tieren hinterher zu jagen, auf Steine zu klopfen und viel Lärm zu machen. Ja, und Eva, er wird dümmlich aussehen, am ganzen Körper behaart. Er wird witzlos sein und er wird nichts mehr lieben, als einem Ball hinterher zu laufen. Ach ja, und noch was, er wird auch nicht viel Verstand haben, sodass er in allen Lagen auf deinen Rat angewiesen ist. Im Großen und Ganzen wird er dir das Leben schwer machen. Eva zieht die Augenbrauen hoch. Klingt ja umwerfend. Gott meint, also gut, Eva, du kannst diesen Mann unter einer Bedingung haben. Und die wäre, weißt du, dieser Mann, er wird unglaublich eingebildet sein. Er wird großspurige Reden halten und sich selbst am allermeisten bewundern. Du wirst ihn daher im Glauben lassen müssen, dass ich ihn zuerst geschaffen habe. Aber denk daran. Und dann sagt Gott noch, aber denk daran, dieses kleine Geheimnis, das muss unser Geheimnis bleiben. Du weißt schon, so von Frau zu Frau. Gut, also, das Glück in der Liebe, große Ideale, große Träume, was bleibt davon? Ich habe in der Bravo nachgelesen, es gibt die neue Dr. Sommer-Studie 2009 in der Bravo und da steht, 80% der 16-Jährigen wissen mittlerweile sehr gut, wie das mit der Sexualität geht. Das ist eine Steigerung zur letzten Umfrage um 13%. Also die haben extreme Expertenwissen in bestimmten Details. Und gleichzeitig, im gleichen Zeitraum, ist die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper weiter gesunken. Von den heute 16-jährigen Mädchen sind im Vergleich zur letzten Umfrage 10% mehr unzufrieden mit ihrem eigenen Körper. Und was hart ist, 34% der Mädchen und auch 10% der Jungen haben bereits Diäten gemacht, um irgendwie in Form zu kommen, mit 16 Jahren. Also irgendwie, ich finde, sexuell aufgeklärt sind die sicherlich, da kann ich noch einiges lernen. Aber ob die irgendwie glücklicher sind, da bin ich nicht sicher. Es scheint mir eher, dass es ein paar Fragezeichen mehr gibt. Was also ist das Glück? Und wo soll ich es suchen? Ganz wichtig, wir Menschen, wir sind für das Große gemacht, nicht für das Kleine. Und egal, was unsere persönlichen Erfahrungen sind, es wird immer eine Stimme geben in uns, die uns ruft, du bist für etwas viel Größeres gemacht, als das, was du da gerade mitmachst. Ich habe dich für was viel Größeres vorgesehen. Ich glaube, vieles, was uns als Glück verkauft wird, ist einfach nur Glamour. Das ist so sinnlos. Sorry, echt. So seelen, es ist einfach nur dumm. Und dann denke ich mir, als Kind, da hatten wir doch alle diese großen Träume. Was ist davon übrig? Viele sagen uns, du hast deine Träume, das sind Fantasien und jetzt komm mal auf den Boden der Tatsachen, das geht nicht, das schaffst du nicht, das kannst du nicht und so weiter. Das haben wir alle schon gehört. Da ein schönes Beispiel auch gefunden. Die Wilma Rudolph, die wurde 1940 geboren als 20. von 22 Kindern in ärmlichen Verhältnissen in Tennessee, USA. Sie war eine Frühgeburt und man hatte überhaupt Zweifel, ob sie es schaffen wird. Mit 4 Jahren bekam sie eine Lungenentzündung und dazu noch Scharlach, also eine akute Infektionskrankheit. Die Wilma hat überlebt, aber ihr linkes Bein blieb gelähmt. Mit 9 Jahren hat sie dann einfach die Prothese, die Metallprothese, die man ihr ans Bein, linkes Bein gebaut hat, selbst abgenommen und hat versucht zu gehen. Und mit 13, also 4 Jahre später, gelang es ihr erstmals, was Ärzte eigentlich ausgeschlossen hatten, nämlich ein ganz normaler Gehrhythmus. Und dann hat sie sich entschieden, mit 13, ich will bei einem Wettrennen mitlaufen. Natürlich kam sie mit großer Verspätung als Letzte ins Ziel. Aber trotzdem, sie hat gesagt, ich will noch ein Wettrennen laufen und noch eins und noch eins. Und über Jahre ist sie Wettrennen mitgelaufen und sie kam immer als Letzte und immer mit Verspätung ins Ziel. Bis sie eines Tages als Vorletzte ins Ziel kam. Da hat sie weiter Gas gegeben. Und dann hat sie es geschafft als Vorvorletzte. Und irgendwann kam sie echt als Erste bei einem Wettrennen durchs Ziel. Aber sie lief weiter. Sie lief weiter und weiter Wettrennen. Und irgendwann, später, als junge Frau, gewann sie plötzlich jedes Rennen, bei dem sie antrat. 1960, mit 20 Jahren, wurde Wilma Rudolph ins Olympische Team der Vereinigten Staaten aufgenommen und hat bei der Olympiade in Rom für die USA 2 Weltrekorde geholt und 3 Goldmedaillen. Als erste Frau lief sie die 100 Meter in 11 Sekunden. Viele glauben einfach, die glauben nicht mehr, dass es das große Glück gibt. Das glauben viele nicht mehr. Und vor uns liegt ja auch immer diese Wahl. Es gibt das kleine Glück und das große Glück. Und was nehme ich jetzt? Das kleine Glück ist relativ leicht zu haben. Aber das große Glück, das verlangt mir immer etwas ab. Auch ein Beispiel hier. Ist es schwer zu sagen, ich liebe dich? Ich sag mal, nein. In jeder Schnulze, im Fernsehen, im Kino, sagen sich das die Schauspieler. Wie oft haben wir das schon gehört? Dieses I love you, das steht auf jeder Klotür. Das ist irgendwie so dieses kleine Plastikglück aus Disneyland. Schlucken muss man, wenn man sagt, ich liebe dich für immer. Wisst ihr, wenn ihr groß denkt, dann ist das eigentlich Sprengstoff für unsere Zeit. Das ist enorm revolutionär, das provoziert. Zum Beispiel die Frage Sexualität vor der Ehe. Ich meine, heute lebt jedes Paar eigentlich zusammen, ohne verheiratet zu sein. Das ist ja irgendwie überhaupt nichts Originelles. Provokant wird es, wenn man sagt, nö, wir wollen nicht zusammen wohnen, bevor wir heiraten. Wer macht das schon? Gott hat uns irgendwie als Originale geschaffen. Er will, dass wir ein originelles Leben haben. Er sagt, hey, träum nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Auch hier ein kleines Beispiel. Edmund Hillary, 1952, hat er versucht, den Mount Everest, den mit 8.848 Metern höchsten Berg der Erde, zu besteigen. Und er musste aufgeben. Er wurde ein paar Wochen später in England eingeladen, von seinem Scheitern zu berichten. Und der Edmund ist dann auf die Bühne gegangen, seine Hand zu einer Faust geballt. Da war ein Bild vom Mount Everest. Und dann hat er auf den Mount Everest gedeutet und gesagt, Mount Everest, du hast mich das erste Mal besiegt. Aber das nächste Mal besiege ich dich. Weil du bist deine ganze Größe schon gewachsen. Du wirst nicht mehr größer. Aber ich wachse immer noch. Am 29. Mai 1953, weniger als ein Jahr später, bestieg Edmund Hillary als erster Mensch den Mount Everest. Den Mount Everest besteigen, Olympiagold gewinnen, das ist groß, oder? Aber die Frage ist es groß genug? Ist es groß genug für uns? Man kommt immer wieder an eine Grenze. Ist das alles im Leben? Ist dieses Ziel, ist es echt wert, dass ich für dieses Ziel mein Leben gebe? Ist das mein ganzes Glück? Wenn man sich Heiligenviten anschaut, dann sieht man, die hatten bereits sehr viel erreicht. Die waren bereits glücklich, lang bevor sie über Gott nachdachten. Der heilige Ignatius von Loyola war ein gefeierter Soldat, bevor er hat da so Heiligenviten gelesen und hat sich bekehrt und dann die Jesuiten gegründet. Er hat einfach gesehen, er hat diese Heiligenviten gelesen, diese Lebensbeschreibungen von Heiligen, hat gesehen, das ist viel größer als mein kleines Glück. Der Franziskus von Assisi, kennt ihr, war ich ein italienischer Patrizier aus einer guten Familie, ein bisschen Snob. Der hat einen Leprakranken getroffen. Es hat ihn so berührt und er hat die Franziskaner später gegründet, den Bettelorden, den es bis heute noch gibt. Wir hier in Altötting sind die Kapuziner, die direkten Nachfolger des heiligen Franziskus. Er hat etwas viel Größeres als das, was er erlebt hat, entdeckt. Oder Edith Stein, vielleicht kennt ihr die. Es war die erste Frau in Deutschland, die einen Doktortitel bekommen hat und Professorin geworden wäre für Philosophie, wenn die Nazis sie nicht blockiert hätten. Sie war Jüdin. Sie hat im Buchschrank einer Freundin ein Buch gefunden, auch die Lebensgeschichte der heiligen Teresa von Avila, hat das gelesen über eine Nacht und gesagt, das ist die Wahrheit. Und sie hat gesagt, das ist viel größer als alles, was ich bisher an Philosophie studiert habe. Später wurde sie heilig gesprochen. Sie sagt, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob er es weiß oder nicht. Jetzt sagen manche vielleicht, okay, aber kann ich glücklich sein ohne Gott? Geht das nicht auch? Wofür brauche ich eigentlich Gott immer? Kleines Experiment. Fasst euch alle mal ans Herz. Das ist hier auf der Seite. So. Da hört man so seinen Herzschlag, ne? Oder, also man spürt ihn. Und jetzt versuchen wir mal was. Jetzt probiert einfach mal euren Herzschlag ein klein wenig langsamer zu machen. Oder kurz anzuhalten. Jetzt. Geht nicht, ne? Ist blöd. Es geht überhaupt nicht. Wir können noch nicht mal unseren eigenen Herzschlag beeinflussen. Es gibt da irgendwas anderes oder es gibt irgendjemand anderes, der uns am Leben hält. Eine andere Frage könnte eigentlich sein, für was brauche ich Gott? Und ich glaube, diese Frage stellt sich eigentlich ganz anders, nämlich Gott braucht dich. Gott sucht dich. Viel mehr, als du Gott suchst, sucht Gott bereits dich. Wisst ihr, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, wisst ihr, was er da ganz laut gerufen hat? Er hat gerufen, mich dürstet, ich habe Durst. Und diesen Ruf, den hat die Kirche immer gedeutet, als Durst nach Menschen. Jesus ruft am Kreuz wirklich nach uns und sagt, mich dürstet nach deiner Nähe, nach deiner Antwort, nach deiner Liebe. Du hast Angst, dass ich dir etwas nehme. Nein, ich nehme dir nichts. Aber ich gebe dir etwas. Ich gebe dir mein Leben. Und Mutter Teresa, die kennt ihr alle, die hat über jeder Kapelle, in allen Häusern, die sie mit ihren Schwestern bezogen hat, weltweit, diese zwei Worte geschrieben. Mich dürstet. Weil für sie ihr ganzes Leben, ihre Mission war eigentlich eine Antwort auf diese zwei Worte. Das war ihre Antwort, das Wort für sie. Letzte Frage, wie kann ich Gott finden? Wie kann ich in Altötting irgendwie Gott finden? Ich denke, da gibt es so viele Wege, wie es Menschen gibt. Da gibt es nicht ein One Fits for All. Und ich habe jetzt einfach mal geschaut. Wenn man in die Bibel guckt, da seht ihr einfach so viele Figuren, die auf so viele verschiedene Wege Gott finden. Ich möchte nur einen rausgreifen, weil das mein persönlicher Namenspatron ist, der heilige Markus. Also der heilige Markus, wie gesagt, nur ein Beispiel, war ein Angsthase. Wahrscheinlich war er dabei, als Jesus verraten wurde im Garten Gethsemane, als Judas ihm den Kuss gibt und ihn verrät. Und dann kommen Soldaten, nehmen Jesus gefangen und sie wollten eigentlich auch den Markus gefangen nehmen. Aber der reißt sich los und rennt, dabei verliert er sein Gewand und rennt nackt durch die Nacht davon. Im richtigen Moment macht er eigentlich den Reiß aus. Das ist aber egal, weil er wird wieder zu Jesus zurückfinden und er wird das erste Evangelium schreiben. Das erste der vier Evangelien hat der Markus geschrieben. Und was so nett ist, er ist der Einzige, der in seinem Evangelium einen Mann erwähnt, in einem weißen Gewand, der sich losreißt und eben dann nackt durch die Nacht flüchtet. Das ist er vermutlich selbst. Er ist also wie Alfred Hitchcock, der sich in seinen Filmen selbst ein Denkmal setzt. Und ich finde, es spricht so viel für ihn, dass er sich nicht als Held irgendwie inszeniert, sondern echt als Angsthase sich ein Denkmal setzt, weil er weiß, da steht Gott drüber. Lasst mich abschließen. Ich möchte eigentlich jetzt nicht abschließen mit irgendeinem schlauen Rezept oder so, weil ich weiß selber so wenig. Ich würde gern abschließen mit den Worten, die Johannes Paul II. Im Jahr 2000 beim Weltjugendtag den Jugendlichen zugerufen hat. Ich war da selbst dabei, das waren 2 Millionen Leute und es waren eigentlich auch Worte für mich. Ich lese euch das jetzt noch kurz vor. Vielleicht ist es auch was für euch. Ich denke, es ist irgendwo auch das Testament des Johannes Paulus II. Für die Jugend des dritten Jahrtausends, die ihm immer so am Herzen gelegen war. Liebe Jugendliche des anbrechenden Jahrhunderts, liebe Freunde, in der Tat, es ist Jesus, den ihr sucht, wenn ihr vom Glück träumt. Er ist es, der auf euch wartet, wenn euch nichts von dem zufriedenstellt, was ihr vorfindet. Er ist die Schönheit, die euch so anzieht. Er ist es, der euch provoziert mit jenem Durst nach Radikalität, der euch keine Anpassung an den Kompromiss erlaubt. Er ist es, der euch drängt, die Masken abzulegen, die das Leben verfälschen. Er ist es, der in euren Herzen die wahren Entscheidungen herausliest, die andere am liebsten ersticken würden. Jesus ist es, der in euch etwas entfacht, die Sehnsucht, aus eurem Leben etwas Großes zu machen, den Willen, einem Ideal zu folgen, die Ablehnung, euch von der Mittelmäßigkeit verschlingen zu lassen, den Mut, euch in Demut und Treue darum zu bemühen, euch selbst und die Gesellschaft besser zu machen. Wenn ihr zu Christus Ja sagt, dann sagt ihr Ja zu jedem eurer höheren Ideale. Fürchtet euch nicht, euch ihm anzuvertrauen. Ich segne euch alle und jeden Einzelnen von Herzen. Dann gehen wir jetzt in die Messe und lassen uns einfach nachwirken. Ich finde, es sind eigentlich Worte, die uns auch ein bisschen übersteigen. Vielleicht können wir ein bisschen in der inneren Ruhe rübergehen und das alles so ein bisschen setzen lassen und mit in die Messe nehmen. Danke euch fürs Zuhören.